Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien habe viele Möglichkeiten in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China. Der Regierung zufolge findet 1. Shawwal 1441 Hijriah am 25. Mai statt. Die Regierung erhöht die Kapazität der Wasserspeicherinfrastruktur gegen die Dürre. 190 ausländische Arbeitnehmer aus China wurden nach Vertragsabschluss zurückgeführt. Eher Reisplantage als Vorsichtsmaßnahme gegen die Nahrungsmittelkrise inmitten der Pandemie. Die Provinzregierung von Bali bereitet das Konzept des wiedergeborenen Tourismus nach Covid-19 vor. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien hat viele Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China. Im ersten Quartal 2020 überstieg der Wert der indonesischen Exporte nach China erstmals den Wert der indonesischen Importe aus China. Dies zeigt, dass die indonesische Mikro-, Klein- und mittelständische Unternehmen UMKM im ersten Quartal 2020 weiterhin in der Produktion tätig sind und ihre Produkte sogar nach China exportieren. Dies teilte der Indonesische Botschafter in China Jauhari Oratmangun am Donnerstag, dem 21. Mai, in einem Telefoninterview mit Voice of Indonesia mit. Botschafter Jauhari sagte, dass eine der Exportmöglichkeiten Indonesiens nach China der Export von Schwalbennestern, Nahrungsmitteln und tropischen Früchten ist.
Jadi ada berbagai peluang.
Wir sehen also, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel im ersten Quartal des Jahres 2020, als die Exporte der Schwalbennester in Indonesien deutlich zunahmen. Wir haben fast 75% der Schwalbennestmarktes in China dominiert. Auch die Exporte von Lebensmitteln stiegen deutlich an. Eines, das bekannt sein könnte, sind Krabbencracker, ganz zu schweigen von anderen Lebensmitteln. Dann nahmen auch die Exporte von tropischen Früchten wie Mangostan, Salak oder Salaka und anderen tropischen Früchten erheblich zu. Es sind also die Lebensmittel. Botschafter Jauhari Oratmangun sagte weiter, dass Indonesien neben den Exportmöglichkeiten für Lebensmittel auch Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit China in der digitalen Wirtschaft habe, die Indonesien helfen könne, seine wirtschaftliche Entwicklung zu beschleunigen.
Dan yang terakhir saya kira ini juga
Konsisli denke ih das dies auch eine Chance für COVID-19 ist, da wir in den letzten Jahren begonnen haben, auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft zusammenzuarbeiten, was Indonesien helfen kann, das Vorsprungen zu beschleunigen oder seine wirtschaftliche Entwicklung zu beschleunigen. Schauen Sie sich nur die Start-ups und Einhörner an, die wir bereits haben. Wie jetzt, vielleicht sind es 5 oder 6. Und wir sind im Vergleich zu anderen ASEAN-Ländern führend in der digitalen Wirtschaft. Jauhari Orat Mangun sagte, dass China eines der führenden Länder in der digitalen Wirtschaft ist. Wenn Indonesien in diesem Bereich mit China zusammenarbeitet, kann es nach der COVID-19-Pandemie einen Beitrag zur indonesischen Wirtschaft leisten. Darüber hinaus, so führt er fort, werden die Länder der Welt vor einer neuen Ordnung stehen, in der die Digitalisierung mit einem der Elemente der digitalen Wirtschaft eines der wichtigsten ist. Die indonesische Regierung setzt am Sonntag, dem 24. Mai 2020, den 1. von Syawal 1441 Hijriah fest. Basierend auf einer Pressemitteilung der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten, die Voice of Indonesia erhalten hat, basiert die Entscheidung auf einer Isbat- oder Bestätigungsüberlegung, die Idul Fitri oder 1. Syawal 1440 Hijriah zu entscheiden. Das Treffen unter der Leitung von Minister für religiöse Angelegenheiten Fahrur Razi am Freitag, dem 22. Mai, im Büro des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten in Jakarta. Nach Angaben des Ministers werden bei der Isbat-Sitzung im Ministerium für religiöse Angelegenheiten immer 2 Methoden verwendet, die untrennbar miteinander verbunden sind, nämlich die Berechnungsmethode oder Hisab und die Rukyat-Methode, bei der das Vorhandensein der Neumond. Hilal ist der erste junge Halbmond, der nach dem Auftreten von Konjunktionen oder Istima oder Neumond in Richtung nahe dem Sonnenuntergang, der die Referenz ist für den Monatsanfang im islamischen Kalender, gesehen werden kann. In diesem Jahr wurde Rukyah vom Ministerium für religiöse Angelegenheiten an 80 Punkten in 34 Provinzen in ganz Indonesien eingeführt. Der Minister sagte, dass von den 80 Punkten keiner des Rukyah-Teams oder visueller Beobachter den Neumond gesehen habe. Darüber hinaus erklärte das Falakiyah-Team des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten, dass die Höhe des Neumondes in Indonesien unter dem Horizont liegt, der zwischen -5,29 und -3,96 Grad liegt. Aus diesen beiden Gründen stimmte die Isbat-Sitzung zu, den Monat Ramadan auf 30 Tage abzuschließen und der erste Tag von Syawal 1441 Hijriah ist am Sonntag, dem 24. Mai 2020. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau, PUPR, wird die Kapazität der Wasserspeicherinfrastruktur in ganz Indonesien als Vorsichtmaßnahme gegen anhaltende Dürre während der Trockenzeit optimieren. Wie von Antara zitiert, hob der PUPR-Minister Basuki Hadi Mulyono in einer Erklärung am Freitag, dem 22. Mai, die Anweisungen von Präsident Joko Widodo hervor, dass die Regierung während der COVID-19-Pandemie die Wasserversorgung für die Lebensmittel, Gesundheit und Grundversorgung gewährleisten sollte. Daher wird das PUPR-Ministerium die Maßnahme ergreifen, um die Verfügbarkeit von Wasser während der Trockenzeit zu gewährleisten. Die Ergebnisse der Feldüberwachung zeigten, dass 241 Stauseen, 16 Hauptreservoirs mit 4,7 Milliarden Kubikmetern Wasser abdecken, um die Bewässerungsgebiete mit einer Fläche von 512.515 hektar oder 96,57% der insgesamt 530.738 hektar zu versorgen. Nach den Daten von der Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG wird der Beginn der Trockenzeit des Jahres 2020 im April, Mai, Juni und Juli stattfinden und der Höhepunkt wird im August bis September 2020 liegen. Insgesamt 190 ausländische Arbeitnehmer aus China wurden nach Ablauf ihrer Arbeitsverträge in Indonesien in ihre Länder zurückgeführt. In einer schriftlichen Erklärung in Jakarta am Freitag, dem 22. Mai, erklärte der Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und allgemeine Angelegenheiten des Generaldirektorats für die Einwanderung, Arvin Gumilang, dass die Rückkehr ausländischer Arbeitnehmer in zwei Fluggruppen aufgeteilt wurde. Laut Arvin wurden am Mittwoch, dem 20. Mai, insgesamt 141 ausländische Arbeiter in einem von Cambodia Airways gecharterten Flugzeug geflogen und am Freitag, dem 22. Mai, wurden weitere 49 Personen im selben Flugzeug zurückgeführt. Es wurde gesagt, dass die ausländischen Arbeiter über den Sultan Mahmud Baharudin II Flughafen in Palembang zurückgeführt wurden, der direkt von der Einwanderungsbehörde der Klasse 1 in Palembang überwacht wurde. Arvin sagte, dass die ausländischen Arbeiter aus China in einem gesunden Zustand zurückgeschickt wurden und nicht auf Covid-19 reagierten. Das Landwirtschaftsministerium führt in mehreren Regionen ein Programm namens die Bewegung zur Beschleunigung der Reispflanzung durch, um frühzeitige Pflanzaktivitäten als Vorsichtsmaßnahme gegen eine Nahrungsmittelkrise während der Covid-19-Pandemie zu fördern. Wie von Antara zitiert, erklärte der Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo am Freitag, dem 22. Mai, dass das Ministerium die Landwirte aufgefordert habe, frühzeitig und gleichzeitig Reis anzupflanzen. Er bemerkte, dass die Bewegung zur Beschleunigung der Reispflanzung trotz eines Reisüberschusses in einigen Regionen umgesetzt werden muss. Diese Bewegung ist die Reaktion auf die Anweisung von Präsidenten Joko Widodo und die Vorsichtsmaßnahme gegen die Nahrungskrise. Jeder Interessenvertreter muss hart arbeiten, um eine mögliche Nahrungsmittelkrise nach der anhaltenden Covid-19-Pandemie zu verhindern. Die Provinzregierung von Bali bereitet derzeit mehrere nachgeborene Konzepte für den Tourismus in Bali vor. Der Leiter des Bali Tourismus Büros, Putu Astawa in Denpasar, erklärte am Freitag, dem 22. Mai, dass alle Interessenvertreter des Bali Nation Tourismus derzeit zusammen mit der Regierung eine gemeinsame Verantwortung für den Bali Tourismus in der New Normal Era übernehmen. Derzeit wartet es nur auf die Anweisung des Gouverneurs von Bali, wenn der Tourismus in Bali eröffnet wird. Derzeit kann es nicht drücken, dass sich die Regierung immer noch auf den Kampf gegen Covid-19 konzentriert. Wenn die Bedingungen normal sind, wird der Tourismus in Bali bald eröffnet. Es wird gesagt, dass einige davon wie Covid-19-sichere Hotels, Restaurants, Reiseziele und Touristen entwickelt werden. Grundsätzlich wird der Tourismus in der New Normal Era der Covid-19-sicheren Attraktion und dem Komfort die Priorität einräumen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.398,43 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 10.554,80 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 10.127 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia,
Interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Die erste Information kommt aus dem Bezirk Gunung Kidul der Provinz Yogyakarta. Ein Pavillon im UGM Wanagama Education Forest im Dorf Banaran des Bezirks Gunung Kidul der Sonderregion Yogyakarta wurde für eine unabhängige Quarantäne von COVID-19 reaktiven Patienten genutzt. Dies wurde durch die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zwischen dem Vizebezirksleiter von Gunung Kidul, Imawan Wahyudi, und dem UGM-Rektor Professor Panut Mulyono am vergangenen Donnerstag in Wanagama gekennzeichnet. Der Dekan der Fakultät für Forstwirtschaft UGM Budiadi sagte, die Auswahl des Hauses der Wanagama-Forscher als Quarantäneort sollte den Platz unterstützen, der für reaktive Patienten in Gunung Kidul benötigt wird. Dies ist ein vorbeugender und rehabilitativer Schritt bei der Behandlung von Personen, die nach Durchlaufen der PCR in einem Schnelltest für reaktiv erklärt wurden. In der Zwischenzeit wird das regionale Krankenhaus von Gunung Kidul für COVID-19-positive Patienten, die eine Intensivpflege benötigen, priorisiert. Der UGM-Rektor Panut Mulyono erklärte, dass die Unterstützung auch zeigte, dass das Sozialkapital in Yogyakarta sehr groß war. Das Sozialkapital, nämlich Gemeinschaft, Solidarität und ein Gefühl der Einheit, befinden sich alle auf demselben Gebiet. Laut Panut möchte UGM auch zeigen, dass der Bau von Wanagama nicht nur den Bildungsbedürfnissen gewidmet ist. Die Anlage wurde auch zum Nutzen der Anwohner und des Gunung Kidul Bezirks im Allgemeinen gebaut. Er hofft, dass sich die Patienten, die eines der Gästehäuser in Wanagama bewohnen, schnell erholen können. Die ruhige Atmosphäre und der Blick auf den Wald an diesem Ort können auch als Therapie genutzt werden, die als Waldheilung bezeichnet wird. Die nächste Information kommt aus Makassar, Südsulawesi. Die staatliche Universität Hasanuddin Unhas veranstaltete über die Rechtsfakultät für studentische Angelegenheiten und Alumni in Zusammenarbeit mit der Alumni-Vereinigung erfolgreich einen digitalen Kreativ-Wettbewerb zum Thema Arbeiten gegen Pandemien. Die Dekanin der Rechtsfakultät, Professor Farida Patitinggi, hat am vergangenen Mittwoch ihre Anerkennung für die Aktivitäten der Studentenangelegenheiten während der COVID-19-Pandemie zum Ausdruck gebracht. Anlässlich des nationalen Erwachens gab die Rechtswissenschaftliche Fakultät im Rahmen einer Videokonferenz die Gewinner des Wettbewerbs bekannt. Der Leiter des Aktivitätsausschusses, Dr. Anindi Tenri Famauri, erklärte, dass es drei Wettbewerbsbereiche gab, die erfolgreich konkurriert wurden, und zwar kreative Ideenvideos, Plakatkampagnen zu sozialen Einschränkungen in großem Maßstab und Essays mit dem Thema COVID-19-Rechtspolitik. Die letzte Information kommt aus Banjarmasin, Südkalimantan. Die Universität Lambung Mangkurat, ULM, hat persönliche Schutzausrüstung, PSA, in Form von Gesichtsschutzschildern hergestellt, um den Umgang mit COVID-19 in Südkalimantan zu unterstützen. Sie wurde am vergangenen Dienstag vom ULM Vizerektor für studentische Angelegenheiten und Alumni Dr. Insinyur Muhammad Fauzi übergeben. Die Personalschutzausrüstung ist die Arbeit von Studenten des Studiengangs Maschinenbau der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der ULM, die so konzipiert sind, dass medizinische Standards und eine einfache Anwendung berücksichtigt werden. Es besteht aus Kunststofffasern, Glimmer-Afia mit einer Dicke von 0,2 mm, 2 cm dick Gummi und Knopfnägeln. Es ist nicht feu, schützt vor Spritztröpfchen oder kleinen Tröpfchen wie Speichel und kann 4 bis 5 Mal verwendet werden, sofern es sterilisiert werden muss. Die Studenten des Maschinenbaustudiengangs kombinierten Medizin und Ingenieurwissenschaften und entwarfen die Maske zunächst mit der Autodesk Inventor 3D-Anwendung. Das war Interessantes aus der Heimat.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 27. April rechneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Am 27. April 1960 erreichte Togo seine Unabhängigkeit. Togo ist ein Land an der Westküste Afrikas. Togo wurde im 15. Jahrhundert von den Portugiesen kolonialisiert und von dem 17. bis zum 18. Jahrhundert wurde Togo zum Zentrum des Sklavenhandels. Daher wurde dieses Gebiet als Sklavenküste bezeichnet. Im 18. Jahrhundert, 58, kolonisierten die Deutschen Togo. Als der Erste Weltkrieg im 1914 ausbrach, war Togo in 2 Hälften geteilt. Der Osten wurde von Frankreich beherrscht und der Westen wurde von den Briten erobert. Am 27. April 1960 proklamierte Togo, das von Frankreich kontrollierte, seine Unabhängigkeit unter dem Namen der Republik Togo. Sieben und 16. April wird es der Justizvollzugstag gefeiert. Der 27. April ist einer der historischen Tage für Elemente des Strafrechtssystems in Indonesien. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde es die Konzeption der Gefangenenbildung basierend auf dem Strafvollzug als Verwirklichung der Korrekturideen, die Professor Saharjo im 1963 geprägt hat, genehmigt. Darüber hinaus wurde die Umsetzung des Strafvollzugs zunehmend durch das Gesetz Nummer 12 von 1995 über Korrekturen festgelegt. Mit dem Bestehen dieses Korrekturgesetzes werden die Bemühungen um die Verwirklichung der Vision eines auf Pancasila basierenden Strafvollzuges entschlossener. Am 27. April 1978 getötete der Präsident von Afghanistan. Der afghanische Präsident Sardar Mohammed Daud wurde am 27. April 1978 bei einem von pro-kommunistischen Rebellen aufgeführten Putsch gestürzt und getötet. Mit dieser Aktion begann der politische Umbruch in Afghanistan, der in weniger als 2 Jahren zum Eingreifen der Sowjet führte. Daud führte Afghanistan seit 1973 an, auch durch den Sturz der vorherigen Regierung. Seine Beziehungen zur Sowjetunion hat sich verschlechtert, seit er antikommunistisch war. die Ermordung eines prominenten Führer der Kommunistischen Partei Afghanistan Anfang April 1978 wurde zum Hintergrund des Sturzes von Daud. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Das Programm unserer Indonesien hat heute das Thema 90% der BUMN sind von der Covid-19-Pandemie betroffen. Das Ministerium für staatseigene Betriebe BUMN hat bekannt gegeben, dass 90% der BUMN von insgesamt 142 staatseigenen Unternehmen von Covid-19 betroffen sind. Dies hat Auswirkungen auf Dividendzahlungen von Unternehmen für den Staat, die schätzungsweise nur die Hälfte des geplanten Ziels erreicht. Das sagte der BUMN-Minister Erick Thohir am Mittwoch, den 20. Mai, in einer Videokonferenz in Jakarta. Laut Erick Thohir seien nur drei Staatsunternehmen nicht von Covid-19 betroffen, nämlich die Telekommunikationsgesellschaft PT Telkom, Gesundheitsunternehmen und Palmöl. Daher wird er weiterhin versuchen, die Finanzen staatseigener Betriebe zu verbessern. Es hat ihnen auch befohlen, ihre Investitionsausgaben zu bewerten. Er wird unter anderem die BUMN zur Verminderung ihrer Investitionen zu fördern, wie ebenso die Elektrizitätsgesellschaft PT PLN, die fast 39 Billionen Rupiah reduzierte. Erick Thohir ermutigte die Staatsunternehmen auch, ihre Schulden umzustrukturieren, beispielsweise globale Anleihen, bei denen hauptsächlich Recyclingsanleihen mit höheren Zinssätzen verwendet werden. Er ermutigte auch Staatsunternehmen weiterhin nach Krediten mit niedrigen Zinssätzen zu suchen. Die Unterstützung der Regierung für Staatsunternehmen erreichte im Jahr 2020 mehr als 149 Millionen Rupiah in Form von Garantien für alle Betriebsmittelkredite und staatliche Kapitalbeteiligung oder PNM. Zuvor erklärte der Leiter der Behörde für Finanzmaßnahmen des Ministeriums BKF Febrio Kacaribu, dass es eine Reihe von Kriterien für staatseigene Unternehmen BUMN gebe, die von der Regierung unterstützt werden würden. Eines dieser Kriterien ist, dass die Unternehmen einen großen Einfluss auf den Lebensunterhalt der Gemeinschaft haben. Die Regierung hat eine Reihe von Prioritäten bei der Unterstützung von Staatsunternehmen festgelegt. Einige der genannten Prioritätsskalen umfassen die Staatsunternehmen, die in den Bereichen Infrastruktur, Ernährung, Verkehr, Naturressourcen, Finanzen, Produktion, Energie und Tourismus tätig sind. Febrio erklärte weiter, dass eine Reihe von BUMN und der Covid-19-Pandemie betroffen seien, weil die Rohstoffversorgung unterbrochen sei und die Versorgung nicht aufgenommen worden sei. Beispielsweise bestehe der Überschuss von Stahl auf dem Inlandsmarkt auf dem importierten Stahl aus China. Darüber hinaus verringerte sich die Produktionsmenge durch die Einführung der großen angelegten Sozialeinschränkungen PSBB. Auf der Nachfrageseite ist dies auf einen Rückgang von Kaufkraft, Nachfrage und Umsatz zurückzuführen. Aus betrieblicher Sicht gibt es eine Erschränkung oder Beendigung des Unternehmensbetriebs. Dies hat die Verzögerung einiger Projekte und der größten Ausgabe der Betriebskosten hervorgerufen. Die Zahlung einiger staatlicher Verpflichtungen erfolgt ebenfalls verspätet, sodass die Liquidität einer Reihe von Stahlunternehmen gestört wird. Das war unser Indonesien.
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlelap dalam belayanmu takkan pernah ku lepas, biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Gemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu, ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen Dodol Betawi vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lebaran oder Eid al-Fitr, das Zuckerfest steht vor der Tür. Obwohl die Ramadan- und Lebaran-Atmosphäre in diesem Jahr den früheren wegen der Covid-19-Epidemie nicht gleich, muss ein typisches Gericht der Betawi-Gesellschaften am Eid al-Fitri-Tag serviert werden. Die Feier ist nicht vollständig, wenn es kein Dodol Betawi auf dem Wohnzimmertisch gibt. Dieses typische Lebaran-Gericht ist einmal ein Symbol und zeigt den sozialen Status des Haushalts. Die Philosophie hinter diesem zähen und klebrigen Gericht ist Zusammengehörigkeit und Gastfreundschaft. Die Herstellung von Dodol Betawi ist eine Tradition, die bei der Begrüßung des Eid al-Fitr Tages nicht weggedacht werden kann. Sie hat das Ziel, die Freundschaft zwischen Verwandten und Nachbarn zu stärken, weil der Herstellungsprozess von Dodol Betawi eigentlich die Zusammenarbeit braucht. Liebe Zuhörer, Dodol Betawi kann nicht von jedem Menschen gemacht werden. Der Herstellungsprozess ist ziemlich kompliziert und nur wenige Experten können ihn kochen. Frauen sollten gerade keine Menstruation haben und im sauberen Zustand sein, denn es wird angenommen, dass dies den Geschmack und die Besonderheit von Dodol Betawi beeinflussen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Backen von Dodol Betawi verwendet man normalerweise Klebreis, Palmzucker, Zucker und Kokosnussmilch. Diese Zutaten werden dann auf einem traditionellen Ofen mit Brennholzer gekocht. Der dicke und braunfarbige Teig wird in einem riesigen Wok, der aus Kupfer ist, gerührt. Der Rührstab ist recht groß, daher werden Leute mit starker Kraft benötigt. Die Verwendung der Brennholzer ist wichtig, da dies den Geschmack von Dodol Betawi beeinflusst. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zutaten von Dodol Betawi müssen eine gute Qualität haben, damit man Dodol mit klebriger Textur und haltbar herstellen kann. Am Anfang bereiten Frauen die Zutaten wie Klebreis, Palmzucker, Zucker und Kokosnussmilch vor. Sie müssen außerdem die Kokosnüsse, die von den Männern geschält wurden, reiben. Danach wird der Klebreis gestoßen, um das Klebreismehl zu machen. Anschließend werden alle Zutaten in einem riesigen Wok, auch Kawah genannt, hineingegeben. Der Rührprozess von Dodol braucht viel Zeit, circa 8 bis 12 Stunden nonstop. Man sollte ihn mit einem Rührstab namens Gelo aus Holz rühren. Es sollte beachtet werden, dass bei der Herstellung von Dodol das Feuer der Brennholzer auch frisch erhalten wird, damit es nicht überhitzt und Rauch abgibt. Denn großes Feuer lässt es anbrennen und ungleichmäßig kochen. Außerdem darf kein Rauch von dem Gericht absorbiert werden, da dessen Geschmack schlecht wird. Der fertig gekochte Dodolteig wird auf ein Tablett gelegt. Danach müssen die Frauen ihre letzte Aufgabe verrichten, nämlich Dodol in kleine Stücke schneiden und einwickeln. Nun ist das Dodol bereit, am Zuckerfesttag als besonderes Gericht serviert zu werden. Das war wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Ku ja. jangan pernah kau meragukan diriku, karena cinta yang kau cari hanya ada padaku. Rasakanlah cinta ini yang ku persembahkan untukmu. Ku tercipta untuk dirimu, ku semua yang kau mau. Apabila kau adanya, selalu dalam hatiku. Bagiku engkaulah satu yang terindah. Dan janganlah engkau ragu untuk memilihku.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das Webinar Tourismus zum Weltkulturerbe, in dem 5 Plätze des Weltkulturerbes in Indonesien präsentiert werden. Liebe Zuhörer, während der großen sozialen Einschränkung wegen COVID-19 lädt das indonesische Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft die Liebhaber der Kulturreisen ein, 5 Städte des Weltkulturerbes in Indonesien kennenzulernen. Die Webinarreihe Tourismus zum Weltkulturerbe begann am 14. Mai 2020 inmitten der COVID-19-Pandemie, die Regierung veranlasste, alle Reisen zu verbieten. Zu den 5 Städten des Weltkulturerbes zählen der Borobudur-Tempelkomplex, der Prambanan-Tempelkomplex, die Ausgrabungsstätte des Urmenschen Sangiran, das Bali Subak System als eine Manifestation der Trihita Karana Philosophie und das alte Kolenbergwerk Ombilin Sawah Lunto. Liebe Zuhörer, das Weltkulturerbe ist ein beliebtes Reiseziel für in- und ausländische Touristen in Indonesien. Aber weil nun während der COVID-19-Pandemie auf Fahrten verzichtet werden müssen, lädt ein Webinar zu einer Reise ein. Dieses Webinar wurde mit dem Ziel durchgeführt, das Bewusstsein der Gesellschaft über ihr kulturelles Erbe zu stärken und die Nachhaltigkeit im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich zu unterstützen. In diesem Webinar werden auch Erzähltechniken in den sozialen Medien erklärt. In den Erzählungen werden Erfahrungsberichte wiedergegeben, die Leute inspirieren sollen, die Orte der Weltkulturerbe zu besuchen. Der Vertreter der Agentur für Tourismus und Kreativwirtschaft, Rizky Handayani, sagte: Die Gabe des guten Geschichtenerzählens kunne informationen so aufbereiten, dass die Neugierde von Menschen geweckt werde, die beschriebenen fremden Verkehrsziele später auch wirklich zu besuchen. Darüber hinaus werde von diesem Webinar erwartet, dass die Bevölkerung die erhaltenen Informationen über die fünf Städte des Weltkulturerbes in Indonesien über die sozialen Medien weiter verbreitet. Das Webinar war für jeden zugänglich. Allerdings war eine vorherige Anmeldung erforderlich. In dem Webinar sprach der Gründer der Gesellschaft Historia Indonesia, Asep Kambali, über das Thema die Historie des Weltkulturerbes Borobudur Tempel. Ferner beschrieb die zweite Sprecherin und Content-Autorin Astrid Savitri über ihre Erfahrungen im Geschichten erzählen über Indonesien, Fremdenverkehrsorte in den sozialen Medien. Das war das Podcast. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder melden. Auf Wiederhören.
noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Hallo liebe Zuhörer, bei dem heutigen Musikregenbogenprogramm spielen wir für Sie ein Kronjonglied mit dem Titel Tanah Air Jaya oder auf Deutsch Unsere herrliche Heimat. Das Lied fordert uns auf, gemeinsam die Würde der Nation zu wahren und zu erhöhen, um unser Land aufzubauen und ihm zu dienen. Es gibt keinen Grund, die Dienstleistungen für das Land zu verschieben und gemeinsam die Hoffnung des Landes zu verwirklichen. Wie Kronjonglieder im Allgemeinen hat dieses Lied einen schönen Rhythmus, den man genießen kann. So, liebe Musikfreunde, hier ist das Kronjonglied Tanah Air Jaya, unsere herrliche Heimat, gesungen von Titi. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhalt.
Thank you. telah lama tiba untuk menjunjung mempertinggi derajat bangsa. Mari membangun cinta pada nusa serta bangsa Indonesia. Tiada alasan untuk ingkar janji, berbakti pada Pertiwi. Tak alasan menangguhkan bakti. Mari, mari kawan, kita wujudkan harapan. Tunaikanlah janji bakti, mari menuju kemakmuran. Mari kawan, mari menuju tanah air jaya.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.
Thank you. Thank you.